Ja, auch ich heiße alle ganz, ganz herzlich willkommen bei uns hier heute in dem Gottesdienst in der City Church zu dieser Themenwoche. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Ewald Harms und die in die City Church regelmäßig kommen, die kennen mich. Wir sind ziemlich regelmäßig hier mit Simeon. Ich bin mit Anita verheiratet, die da vorne sitzt, und wir haben 4 gemeinsame Kinder. Und das Motto dieser Predigtreihe, über die wir uns diese Woche, über die wir nachdenken wollen, die heißt Begegnungen, die verändern. Begegnungen mit Jesus, die verändern. Menschen begegnen Jesus und werden verändert. Und das möchten wir uns heute in der Bibel in einer Person, an dem Zachäus, einmal anschauen. Aber warum sollte man sich eigentlich verändern? Wofür ist Veränderung überhaupt nötig? Warum kann man nicht einfach so bleiben, wie man ist, Habil? Man muss von der Sünde wegkommen. Du fängst sofort von der biblischen Seite an. Ja, es gibt verschiedene Dinge. Warum macht man sich Neujahrsvorsätze? Ja, man macht sich ja... Wer hat sich schon mal einen Neujahrsvorsatz gemacht? Ja? Oh, viele Hände. Ich auch. Wir machen uns Neujahrsvorsätze. Warum nimmt man sich vor, so wie der Harry, mehr Sport zu machen? Warum nimmt man sich vor, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr? Ich höre auf mit dem Rauchen. Ich fange jetzt mit der gesunden Ernährung an, Harry. Warum macht man das? Gesundheit, ja. Weil in einem Dinge... wichtig sind, ja. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, weil wir vielleicht einfach unglücklich sind mit der Situation. Ich bin unglücklich. Wir wissen, dass gewisse Dinge schädlich für unseren Körper sind, für mich, für meine Gesundheit. Wir wissen, es läuft falsch in meinem Leben. Und deswegen weiß ich, ich muss mich verändern. Vielleicht auch einfach, weil ich krank bin, weil ich gewisse Krankheiten habe. Der Körper, der macht nicht mehr mit. Und deswegen muss ich gewisse Veränderungen in meinem Leben vornehmen. Weil wir uns einfach diese Gesundheit wieder wünschen, die wir mal gehabt haben. Viele Menschen, die nach echter Veränderung suchen, die sind müde von dem bisherigen Leben. Sie sind es satt. Sie möchten es nicht mehr haben. Sie wünschen sich einfach ein neues Leben. Und andererseits haben wir auch Angst vor der Veränderung. Veränderung, ja, das bringt... Die Veränderung ist oft einschneidend. Sie ist ungemütlich. Da hört das vielleicht auf mit der Bequemlichkeit für mein Leben. Deswegen haben wir Angst davor. Aber wer von Jesus verändert wurde, der wurde grundlegend verändert. Nicht so leicht an der Oberfläche geschliffen, nicht so ein bisschen abgekratzt. Wer von Jesus verändert wurde, der wurde von Grund auf verändert. Und davon hören wir die ganze Woche hier. Am Montag haben wir von 10 Aussätzigen gehört, die von Jesus geheilt wurden, geheilt von dieser schweren Krankheit. Sie waren schwer krank, sind durch Jesus geheilt worden. Eine große Veränderung in ihrem Leben. Gestern hörten wir von der Frau am Brunnen. Sie war auf der Suche nach Liebe, über so einen langen Zeitraum hinweg schon. Und sie fand bei Jesus diese Liebe Gottes, diese Veränderung, nach der sie suchte. Sie erlebte diese große Veränderung. Und heute soll es um eine Begegnung mit Jesus gehen, die einen Mann grundlegend veränderte. Das Thema heute lautet Zachäus vom Betrüger zum Wohltäter. Und wenn ein Betrüger zum Wohltäter wird, dann geschieht eine große Veränderung, nicht wahr? Dann muss etwas ganz Großes in meinem Leben passieren. Wenn ich vorher Menschen über den Tisch ziehe und später zum Wohltäter werde für diese gleichen Menschen, da muss etwa eine ganz, ganz große Veränderung geschehen sein. Und diese Geschichte möchten wir uns einmal anschauen. Sie steht in Lukas Kapitel 19. Wenn jemand eine Bibel hat, können wir es aufschlagen, können wir es mitlesen. Ich lese erstmal die ersten 4 Verse und dann schauen wir uns diesen Text einmal an, was er sagt. Lukas 19, die ersten 4 Verse. Da geht es um Jesus, und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. An dieser Stelle ist Jesus gerade auf der Durchreise nach Jerusalem. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Und wenn wir diese Bibel, wenn wir diese Stelle im Kontext sehen, dann sehen wir, es ist die letzte Reise Jesu, die er unternimmt. Jesus weiß hier ganz genau, ich gehe jetzt noch diesen Weg rüber nach Jerusalem und dann werde ich dort sterben. Das heißt, für die Menschen ist es jetzt die letzte Möglichkeit, Jesus noch einmal zu begegnen. Wenn er erst in Jerusalem ist, wird es hier an dieser Stelle in Jericho diese Möglichkeit nie wieder geben. Es ist die letzte Möglichkeit, Jesus zu begegnen, ihn etwas zu fragen. Es ist die letzte Möglichkeit, gesund zu werden. Es ist die letzte Möglichkeit, glücklich zu werden mit Jesus. Ich denke, den Menschen im Umkreis Jesu war es nicht bewusst. Es war ihnen nicht bewusst, dass er zum letzten Mal diesen Weg jetzt geht. Jerusalem ist von dieser Stelle ungefähr 35 Kilometer entfernt. Vielleicht noch eine Tagereise, maximal zwei. Und dann war Jesus in Jerusalem und dann würde es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Dann wäre er am Ziel. Noch an diesem selben Tag, wo Jesus diesem Zachäus begegnet, da ist er noch einem anderen Mann begegnet, vor der Stadt, vor Jericho. Einem Blinden, dem Blinden Bartimäus, vielleicht kennen wir diese Geschichte. Und dieser blinde Bartimäus, der saß am Wegesrand und hat geschrien zu dem Herrn Jesus, erbarme dich über mich. Und er hat geschrien und Jesus hielt an und hat ihn geheilt. Und ich bin mir ganz sicher, hätte dieser Bartimäus gewusst, dass Jesus zum letzten Mal diese Strecke geht, er hätte noch lauter geschrien. Er hätte so laut geschrien, wie er konnte, weil wenn er gewusst hätte, es ist die letzte Möglichkeit. Und jetzt kommt Jesus in diese Stadt hinein, nachdem er ihn gesund gemacht hat, nach Jericho und zieht durch diese Stadt hindurch. Und in dieser Stadt Jericho ist noch ein Mann, der gerne Jesus sehen möchte, zusätzlich zu diesem Bartimäus. Da ist noch ein Mann, der auf der Suche nach ihm ist und es ist der Zachäus. Und auch er hört, dass Jesus kommt. Irgendwie hat man das bestimmt mitbekommen. Ja, Jesus kommt, Jesus ist unterwegs. Damals gab es kein Facebook und kein WhatsApp, das konnte man sich nicht schreiben. Aber es war bekannt, Jesus kommt in diese Stadt. Und auch er möchte Jesus sehr gerne sehen. Allerdings wagte es nicht, Jesus einfach entgegenzulaufen, so wie die anderen Menschen. Er wagte es nicht, laut zu rufen, so wie der Bartimäus, der am Wegesrand saß. Der hat einfach gerufen. Er wagt es nicht, er tut es nicht so. Warum tut er es nicht? Liegt es vielleicht daran, dass er klein ist? Wir haben gelesen, er war von kleiner Gestalt. Vielleicht hat er Angst, er wird nicht akzeptiert, weil er so klein ist. Und er tut etwas. Er bleibt da nicht stehen, er tut etwas. Wir haben es gerade gelesen in dem Text. Er läuft voraus, findet einen wahrscheinlich großen Baum, einen Maulbeerbaum, und steigt da hinauf, weil er weiß, Jesus kommt da gleich vorbei. Er möchte gerne Jesus sehen. Es scheint ihm sehr wichtig zu sein. Es scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Heute möchte ich Jesus sehen. Aber warum so versteckt? Warum geht er nicht einfach hin? Warum boxt er sich nicht mit den Ellbogen einfach mal durch die Menge? Ja, und das schauen wir uns gleich mal an. Es gibt nämlich in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, drei Hinweise, die uns Aufschluss darüber geben, warum er nicht einfach hingeht. Drei Punkte. Der erste ist, er war klein. Der zweite Punkt ist, er war reich. Und der dritte Punkt ist, er war Oberzöllner. Und wenn wir uns diese Punkte einmal kurz anschauen, dann werden wir sehen, warum der Zachäus es nicht gewagt hat, einfach so in die Menge zu laufen, zu Jesus hin. Es ist beachtlich, bei uns in der Gesellschaft ist es so, dass kleine Männer oft etwas benachteiligt sind gegenüber großen Männern. Ein großer Mann muss nichts tun, um sich zu beweisen. Ja, wenn er so einen Schatten wirft, wenn er irgendwo steht, der muss nichts tun, um sich zu beweisen. Ein kleiner Mann muss viel mehr dafür tun. Ja, ein kleiner Mann, der muss viel tun. So ein Lionel Messi, so ein kleiner Mann, ne, der wird bewundert, aber der kann auch richtig was. Wenn er nicht diese Fähigkeiten, diese Talente hätte, ja, dann wird so ein kleiner Mann, der wird eher so an die Seite gedrängt werden. Zachäus war ein kleiner Mann und trotzdem Oberzöllner. Ganz hoher Mann, ein hohes Amt in der Stadt. Er hat Karriere gemacht. Der zweite Punkt, er war reich. Er war wirklich reich. Und sein Reichtum, der kommt nicht von ungefähr, der kommt nicht von irgendwoher. Den hat er mit Sicherheit mit seinem Job gemacht. Seinen Reichtum, den hat er sich erarbeitet, den hat er sich verdient durch seinen Job. Zachäus war Zöllner und nicht irgendein Zöllner. Zachäus war an dieser Stelle schon Oberzöllner. Was ist ein Zöllner? Ja, Habil, was ist ein Zöllner? Er
wird von Königen oder Fürstentürmen gekauft und ist im Militäreinsatz wie irgendetwas. Aber er kriegt ein Entgelt.
Ja, ich erläutere kurz den Hintergrund, um das aus hier rauszulesen. Also Israel war zur Zeit Jesu kein freies Land. Die konnten nicht machen, was sie wollten. Israel war besetzt von den Römern. Ihr habt bestimmt schon mal von dem Römischen Reich gehört. Das war ja ein riesiges Reich. Das zog sich über tausende Kilometer durch das Land. Das fing in Portugal an, Spanien, selbst ein Teil von Deutschland gehörte dazu, rüber in den Nahen Osten, und Israel gehörte auch zum Römischen Reich. Das hatten die Römer erobert und sie hatten die Oberhand über dieses Land. Und die Römer regierten nicht nur das Land, sie wollten nicht nur die Herrschaft. Wenn eine Weltmacht oder eine Macht ein Land regiert, dann möchte es auch Steuern haben, Abgaben haben. Es möchte ja einen Gewinn davon haben, dass ein Land eingenommen hat. Und so war das auch bei den Römern. Und so mussten die Israeliten auch Steuern und Abgaben an die Römer zahlen. Das ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber die Römer, die hatten kein Interesse daran, diesen Zoll selbst einzutreiben. Sondern sie haben in der Bevölkerung nach Menschen gesucht, die diese Drecksarbeit für sie abnehmen würde, die diesen Job für sie erledigen würde, der sehr unangenehm ist. Wer möchte gerne mit dem Finanzamt zu tun haben? Das ist vielleicht damit vergleichbar. Wer wird sich freuen, wenn das Finanzamt vor der Tür steht? Wer liebt das Finanzamt? Wahrscheinlich keiner von uns. So war das auch mit dem Zöllner. Ja, der Zöllner, den wollte auch keiner haben. So ein Job war dieser Zöllnerjob, vielleicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Ein Zöllner, der trieb diesen Zoll ein bei den Menschen. Und nun kann man sich gut vorstellen, wenn so ein Zöllner mit der Besatzungsmacht kooperiert, da macht er sich keine Freunde. Ja? Der geht zu den Besatzern, der geht zu den Feinden, der macht mit denen gemeinsames Ding. Wenn du das gemacht hast, dann warst du bei der Bevölkerung unten durch. Dann wollte dich keiner mehr haben. Der Zöllner war ja bereit dazu, mit den Feinden gemeinsame Sache zu machen. Und dann sinkt dein Status. Wenn jemand also Zöllner war und bereit, diesen Beruf auszuüben, der war sofort tiefgehend verachtet. Und zwar tiefgehend verachtet. In Israel gehörte der Beruf der Zöllner. Wenn jemand ein Zöllner war, der gehörte zur übelsten Sorte der Menschen. So abgestempelt waren die. Die Bibel nennt diese Menschen im gleichen Atemzug mit Huren, mit Sündern, mit ganz, ganz tief unten. Das Letzte, der Zöllner war der Letzte. Mit denen wollte keiner etwas zu tun haben. So einer war der Zachäus. Da kam er her. Aber diesen Job wird natürlich keiner machen, wenn er nicht lukrativ wäre. Dann wird ihn keiner machen. Das wird keiner machen. Also musste eine gewisse Lukrativität her. Und die gab es. Wer Zöllner war, konnte reich werden. Er konnte steinreich werden, wenn man Zöllner war. Und das war ganz einfach. Also wer reich werden wollte, kooperierte mit der Besatzungsmacht und konnte reich werden. Wie ging das? Na, ganz einfach. Die Römer haben einen gewissen Zoll vorgeschrieben, eine gewisse Steuer vorgeschrieben und kontrollierte nicht, was der Zöllner wirklich einnahm. Wenn Rom jetzt forderte, du musst ein Geldstück Zoll zahlen, dann nahm er zwei oder vielleicht drei, und den Menschen waren die Hände gebunden. Die konnten nichts dagegen tun. Und der Zöllner, dieses eine Geldstück, was er einnahm, das gab er ab an die Römer, und das war auch in Ordnung so. Und die zwei anderen steckte er in die eigene Tasche. Und dann könnt ihr mir glauben, dann werden die Taschen aber schnell dicker, oder? Dann werden die ganz schön schnell voll. So wurde der Zachäus reich. Und hier steht, er war ein reicher Mann, ein reicher Mann. Die Zöllner zogen die eigene Bevölkerung über den Tisch. Genau, sie nahmen diesen finanziellen Vorteil in Kauf. Und Rom, die Römer, die deckten diese Korruption. Sie mischten sich da nicht ein. Solange dieser Zoll einfloss, war für sie das doch in Ordnung. Das war ihnen doch gleich, sie deckten diese Korruption. Und der Zachäus, der ist nicht nur da geblieben, er hat sich hochgearbeitet. Er blieb nicht nur einfach der untere Zöllner, er hielt irgendwann die Fäden in der Hand. Er wurde Oberzöllner. Ja, er hat sich richtig Mühe gemacht. Er machte sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Finger schmutzig. Aber wer Zöllner wurde, musste auch mit den Folgen leben. Er musste auch mit den Folgen leben. Ich habe schon gesagt, die Zöllner galten im Volk als die schlimmsten Menschen. Mit denen wollte keiner mehr etwas zu tun haben. Und dann haben wir im Vers 3 gelesen, und er, dieser Zachäus, der im Volk so unten durch ist, er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Zachäus hatte sicherlich schon von Jesus gehört. Jesus war ja überall bekannt. Überall kannte man Jesus. Er wollte diesen Jesus, von dem er gehört hat, den wollte er endlich auch mal selbst sehen. Und diese Gegensätze zwischen diesem Zachäus und dem Herrn Jesus, die können ja größer nicht sein. der Zachäus, der war durch und durch egoistisch. Ihm ging es immer nur ums Ich, Ich, Ich und wieder Ich. Es ging immer nur um ihn selbst. Es ging immer nur um ihn. Wie kann ich den Menschen noch mehr Geld abknöpfen? So ein Ziel eines Zöllners, weil er ja nichts anderes mehr hat. Und Jesus dagegen war komplett selbstlos. Bei Jesus ging es nie um ihn selbst. Er hat die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt und hat dafür die Bedürfnisse der anderen hochgestellt. Das nennt man Nächstenliebe. Das war beim Zachäus nicht vorhanden. Das gab es bei Jesus. Ja, mehr noch, Jesus kümmert sich um die, die ausgestoßen sind aus der Bevölkerung. Um die Kranken, um die Besessenen, um die, die Dämonen haben, mit denen keiner was zu tun haben will. Und die kümmert sich Jesus. Da geht er hin. Es ist Jesus gleich, was die anderen Menschen denken. Es ist ihm gleich, wen die Menschen ausstoßen. Da geht Jesus hin. Zu diesen Menschen geht er hin. Das hätte Zachäus im Leben nicht gemacht. Das tut Jesus. Jesus scheut sich sogar nicht davor, mit Zöllnern zusammen zu sein. Mit ihnen zusammen zu essen, sich um sie zu kümmern. Jesus liebt den Nächsten wie sich selbst, egal wer er sei. Zachäus wollte gerne Jesus sehen. Und mir scheint es, dass in diesem Satz, Zachäus wollte gerne Jesus sehen, noch mehr steckt. Mir scheint es, dass in diesem Satz eine tiefe Sehnsucht verborgen ist. Von dem Zachäus. Sehnsucht nach Veränderung. Sehnsucht nach einem neuen Leben. Mir scheint es, dass der Zachäus an dieser Stelle sein altes Leben gründlich satt hat. Er ist satt davon, die Menschen über den Tisch zu ziehen. Er möchte gerne Jesus sehen. Und das ist doch merkwürdig. Der Zachäus führt das Leben, was uns heute vorgegaukelt wird. Er ist reich. Uns wird doch heute gezeigt, wenn du reich bist, dann bist du glücklich. Wer möchte gerne reich sein? Ihr traut euch jetzt alle nicht, ja? Ja? Wer möchte gerne reich werden? Es wird uns doch heute vorgegaukelt, wenn du reich bist, bist du glücklich. Ja, und das wird uns erzählt und dann, und er hat das, und wir sehen, er ist nicht glücklich. Er hat eine Sehnsucht. Er ist satt, dieses Leben in diesem Reichtum. Es ist doch kein Leben, wenn sich alles nur ums Geld dreht. Es ist doch kein Leben, wenn man sich alles leisten kann, aber der Nachbar wird dir lieber den Hals umdrehen, um dich zu grüßen. Weil er weiß, du ziehst ihn sowieso über den Tisch, das nächste Mal, wenn er dich sieht. Das ist doch kein Leben, wenn deine Kinder alles bekommen, von dir, durch deinen Reichtum, aber sie haben keine Freunde. Sie werden gemobbt, sie werden geärgert, mit ihnen will keiner was zu tun haben, weil du den falschen Beruf hast und dadurch reich geworden bist. Das ist doch kein Leben. Alle anderen machen einen Bogen um deine Kinder, wegen deinem Beruf, weil du den anderen über den Tisch ziehst. Und einmal Zöllner, immer Zöllner, da kommst du nicht mehr raus. Einfach so, komme, was da wolle. Die Zukunftschancen deiner Kinder sind auch mit kaputt, wenn du Zöllner bist. Hier steht, er wollte gerne Jesus sehen. In diesem Satz steckt für mich auch so viel Hoffnung. Ich möchte gerne Jesus sehen. Ich möchte gerne Jesus sehen. Das Leben ist verfuscht. Es geht so nicht mehr weiter. So kann ich doch nicht leben. Das ist doch kein Leben. Ich komme da nicht mehr heraus. Deshalb möchte er Jesus sehen. Weil Jesus Lösungen hat. Jesus hat Lösungen auch für so einen Zachäus. Auch für den letzten Zöllner. Hat er Hoffnung. Ja, Menschen, die mit Jesus gingen, die wurden verändert. Das wusste der vielleicht. Jesus hat schon mal einen Zöllner mitgenommen. Einer der 12 Jünger, der Matthäus, wird auch Levi genannt, der war vorher Zöllner. Der ist plötzlich Jesu Jünger geworden, der folgt Jesus nach wie die anderen. Da ist schon einer gerettet worden von Jesus. Vielleicht geht das auch mit mir, vielleicht geht das auch mit Zachäus. Wenn das bei dem geht, warum soll das bei mir nicht gehen? Gibt es auch Hoffnung für den Zachäus? Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Methode, nicht wahr? Wer klettert auf Bäume? Es sind doch die Kinder. Es ist doch nicht der Oberzöllner, der auf den Baum klettert. Es ist dem Matthäus egal, Zachäus egal. Klettert auf diesen Baum. Komme, was da wolle. Er möchte Jesus sehen. Wisst ihr, um Jesus haben sich immer viele Menschen getummelt. Viele Menschen waren um Jesus drumherum und es war immer viel los. Aber dort vom Baum, dort konnte er ihn sehen. Ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung des Zachäus war. Ich weiß nicht, was er sich davon versprochen hatte. Hier steht, er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Ich weiß nicht, was er erwartet hat, aber er geht. Er macht diesen Schritt und möchte Jesus sehen. Es kommt alles ganz anders, als er sich das mit Sicherheit ausgemalt hat. In weiteren Versen, in Vers 5 und 6 heißt es, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, also zu Zachäus, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Wusste Jesus, dass da hinten ein Mann im Baum sitzt und auf ihn wartet? Wusste er das? Natürlich wusste er das. Er wusste, dass dort ein Mensch ist, der auf ihn wartet. Er wusste, dass dort ein Mensch ist, der keine Hoffnung hat. Er wusste, dass dort ein Mensch ist, der satt ist von seinem bisherigen Leben. Er wusste, dass dort ein Mensch ist, der ihn jetzt braucht. Und wisst ihr, das weiß Jesus auch heute. Wenn du heute auf der Suche nach Jesus bist, dann weiß er das. Er sieht das Herz, er sieht dein Herz heute. Wenn du heute auf der Suche nach Jesus bist, dann sieht er dich. Dann sieht er dich. Der Mann ist auf der Suche nach diesem neuen Leben. Gott sagt, und das ist eine Verheißung, in Jeremia 29, die Verse 13 und 14, da sagt er, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen. Gott gibt ein Versprechen. Machst du dich auf die Suche nach mir, wirst du mich finden. Ist das nicht eine große Verheißung? Du heute auf der Suche nach Gott bist, wird er sich finden lassen von dir, wenn du ihn ernstlich suchst. Jesus steht plötzlich unter diesem Baum, schaut hoch und spricht den verdutzten Zachäus an. Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt schlägt das Herz aber höher. Jetzt spricht der Herr, den er nur sehen wollte, der spricht ihn plötzlich an. Jesus lässt ihn nicht einfach links liegen. Er kommt wirklich zu ihm. Und hier steht, er stieg schnell herab. Ja, ich wäre auch schnell herabgestiegen von dem Baum, das könnt ihr mir glauben. Endlich gibt es eine Möglichkeit. Endlich gibt es eine Möglichkeit zur Lebensveränderung. Er nimmt Jesus mit Freuden auf, steht hier. Und viele Menschen sind ja drumherum, die haben das ja gesehen. Zachäus oben, Jesus unten und Jesus ruft ihn herunter, sagt, zu dir muss ich heute nach Hause kommen. Was glaubt ihr, waren die froh darüber? Sie wussten doch, Zöllner, Oberzöllner. Man geht doch zu keinem Oberzöllner. Weiß Jesus nicht, was das für einer ist? Vers 7 heißt es, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Den anderen Menschen drumherum passt das nicht, was Jesus da macht. Was macht Jesus da? Weiß er nicht, wer das ist? Doch, Jesus weiß es. Aber Jesus liebt den Nächsten, egal wer er ist. Egal wie er in der Bevölkerung angesehen wird, egal ob er dort akzeptiert wird. Jesus liebt seinen Nächsten. Und da, wo der Herr Jesus einkehrt, da, wo der Herr Jesus nach Hause kommt, da, wo dem Herrn Jesus die Tür aufgemacht wird, da geschieht Veränderung. Genauso bei diesem Zachäus. Da geschieht plötzlich Veränderung. Da wird das Leben verändert, aber ganz gewaltig. Da wird das Leben von Grund auf neu. Im Lichte Jesu, wenn Jesus sein Licht auf mein Leben lenkt, dann wird mir plötzlich klar, wie ich wirklich bin. Wie mein Leben wirklich vor Gott aussieht. Aber das Schöne ist, Jesus zeigt uns nicht einfach nur unsere Sünde, wie böse wir sind, wie schlecht wir sind, sondern er schafft eine Lösung und die liegt in der Vergebung. In der Vergebung meiner Sünden. Diese Sünde, die da ist, dieser Sündenberg, der kann weggenommen werden durch Jesus. Davon werden wir in den nächsten Tagen auch noch hören, wie das genau geht. Ich möchte jetzt nur anschneiden. Wer zu Jesus kommt, der bekommt Vergebung durch ihn. Und Jesus kann nur aus diesem Grund vergeben, weil er selbst die Schuld bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Und dann nimmt er die hinweg, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten und das glauben. Dann nimmt er sie weg und dann ist der Berg weg, wie Harry das vorhin erzählte, der schwere Rucksack. Dann ist er weg. Egal wie groß die Schuld war. Und die von Zachäus war mit Sicherheit ziemlich groß. Mit diesem Besuch Jesu wird der Zachäus komplett verändert. Wirklich grundlegend. Da geht es plötzlich nicht mehr ums Geld. Das spielt plötzlich keine Rolle mehr, darum geht es gar nicht mehr, um das eigene Portemonnaie. Da geht es plötzlich um den anderen. Wie geht denn das? Morgens noch, da ging es nur noch ums Geld. Und jetzt abends? Plötzlich nicht mehr. Was ist denn da geschehen an diesem Tag? In Jesu Licht wird der Lichtkegel von mich weglenkt auf den anderen. Das passiert dir bei den Zachäus. Plötzlich sieht Zachäus, er bekommt Augen für die anderen Menschen. Wie kann das sein? Er sieht, dass sie Hilfe brauchen. Er sieht nicht nur mehr Optionen, wo er noch mehr Geld rausziehen kann. Er sieht plötzlich, Menschen brauchen Hilfe. Ja, das ist ja ganz was Neues. Hat er vorher wahrscheinlich noch nie gesehen. Es gibt Menschen, die haben Probleme. Es gibt Menschen, die haben Geldsorgen. Er hat plötzlich einen ganz anderen Blick. In Jesu Licht sieht er seine eigene Schuld, die er auf sich geladen hat. Plötzlich sieht er, wie rücksichtslos er umgegangen ist. All die Jahre mit den anderen Menschen. Wie er sie ohne mit der Wimper zu zucken über den Tisch gezogen hat. Plötzlich sieht er das. Er sieht, dass sein ganzer Reichtum mit Betrug, mit Abzocke zustande gekommen ist. Nicht auf dem ehrlichen Weg, auf Kosten der anderen Menschen, vielleicht sogar der armen Menschen. Das hat er bestimmt noch nie so gesehen. Das Entscheidende ist, Zachäus bleibt nicht bei dieser Erkenntnis. Er bleibt nicht einfach bei der Erkenntnis, sondern er vollzieht eine grundlegende Umkehr. Eine grundlegende Umkehr. So kann und darf es nicht weitergehen, wenn Jesus einmal drin ist. Wenn Jesus einmal da ist. Und er macht diesen Neuanfang. Nicht ein bisschen, nicht so ein bisschen an der Oberfläche. Er vollzieht eine grundlegende Umkehr. Einen richtigen Neuanfang. Und vielleicht ist es das, was du dir heute wünschst. So einen richtigen Neuanfang. Nicht nur so ein bisschen, das hat noch nie geklappt. So 3 Neujahrsvorsätze am Anfang des Jahres, das funktioniert sowieso nicht. Wir brauchen so einen grundlegenden Neuanfang. Und das geht nur, wenn Jesus zu uns nach Hause kommt. Wenn Jesus in dein Herz hineinkommt. Und dann wird das Leben von Grund auf verändert. Dann siehst du plötzlich Dinge, die hast du vorher nicht gesehen. Dann, wenn Jesus da ist, dann wird das ganze Denken verändert. Dann tust du Dinge, die du vorher nie getan hättest. Plötzlich kannst du aufhören zu stehlen, zu klauen. Anders, du gehst sogar hin, machst das gut. So war es bei mir im Leben. Ich habe meine Eltern bestohlen. Geld aus ihrem Portemonnaie geklaut. Über die Zeit, hunderte Euro. Ich bin hingegangen, wo ich mich bekehrt hatte. Habe das gut gemacht. Habe sie um Vergebung gebeten. Habe ihnen das zurückgegeben. Ja, das wäre mir im Leben vorher nicht eingefallen. So verändert Gott Leben, so verändert Gott Herzen. Plötzlich willst du nicht mehr lügen. Du hast kein Interesse mehr jemand anzulügen, weil Jesus in dein Leben gekommen ist. Und ich musste zu meinem Ausbilder hingehen. Ich war in der Ausbildung damals. Muss ihm sagen, du, wo ich hier im Vorstellungsgespräch saß, bei dir, habe ich dich angelogen. Ich habe mich besser verkauft, als ich wirklich war. In einigen Sachen, wo es wirklich gravierend war. Dich angelogen, um besser dazustehen. Es tut mir leid. Das wäre mir niemals vorher eingefallen. Ich musste hingehen, musste das gut machen. Weil doch Jesus in mein Leben gekommen ist, mit seinem Licht. Ich konnte plötzlich Menschen vergeben. Es kam ein Mann zu mir und hat bei mir um Vergebung gebeten vorher. Ich bin abgewiesen. Ich bin weggeschickt. Vor allen Leuten. Einige meine Freunde haben das gesehen. Ich bin weggeschickt, wollte nichts mit ihm zu tun haben. Dass ich mich bekehrt habe. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Mit ihm Frieden schließen. Das wieder in Ordnung zu bringen. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus mein Herz verändert hat. Das kannst auch du heute erleben. Wie eine grundlegende Umkehr. Diese Dinge möchtest du nicht mehr tun. Das habe nicht nur ich erlebt, das haben hier viele von uns erlebt. Und genau das hat auch Zachäus erlebt. Diese Dinge, die ihm vorher wichtig waren, die sind ihm plötzlich nicht mehr wichtig. Wir lesen ab Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Das ist doch kaum zu glauben, oder? Ist das nicht eine gründliche Umkehr? Der verschenkt sein Vermögen. Das interessiert den gar nicht mehr. 50%, die Hälfte verschenkt er an die Armen, um die er sich nie interessiert hat. Und wenn er jemand betrogen hat, gibt er ihm das vierfach zurück. Wenn er jemand 25 Euro geklaut hat, gibt er ihm 100 Euro zurück. Wenn das nicht eine gründliche Umkehr ist, nicht wahr? Ja, Zachäus, er kehrt gründlich um. Faktor 4 gibt er zurück. Ist das nicht ehrlich? Ist das nicht aufrichtig? Das, wo sein Herz vorher dran hing, dieses Geld, dieser Reichtum, damit will er nichts mehr zu tun haben. Ja, er hat wirklich viele Leute betrogen. Der muss reich gewesen sein. Wenn er das kann und dann später noch weiterleben kann, der muss wirklich reich gewesen sein. Aber darauf legt er jetzt keinen Wert mehr. Weg damit. weil Jesus jetzt in sein Leben gekommen ist, diese Alternative. Wenn du es versuchen wirst, ohne Jesus das in Ordnung zu bringen, wirst du scheitern. Du brauchst Jesus, du brauchst dieses neue Leben, damit diese Umkehr wirklich geschehen kann. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Und damit möchte ich abschließen mit den Versen 9 und 10. Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht das, was schon gefunden wurde, sondern was verloren ist, was von ihm weggelaufen ist. Die Menschen, die von ihm weggelaufen sind, die will er suchen. Die will er auch finden. Darf ich dich fragen, ob du das schon erfahren hast? Hast du Jesus zu dir nach Hause eingeladen? Hast du Jesus in dein Herz eingeladen? Hast du deine Herzenstür ihm geöffnet? Vielleicht merkst du, dass er dir schon lange nachgeht. Vielleicht läufst du heute noch vor ihm weg. Du heute merkst, dass Jesus an dein Herz klopft. Wenn du merkst, dass du Vergebung deiner Schuld brauchst. Du heute merkst, dass du satt bist von deinem Leben, wie du es bisher lebst, in der Schuld, in der Sünde. Da kannst du heute Vergebung erfahren. Dann kannst du heute diese Vergebung erfahren. Da komm nach dem Gottesdienst einfach zu uns, zu mir, zu Simeon, zu einer Vertrauensperson, die du kennst. Wir können darüber sprechen, wir können zusammen dafür beten. Du kannst vor Gott heute Vergebung erfahren. Der Zachäus, der hat es erfahren. Der Zachäus hat wirklich Vergebung erfahren und sein Leben wurde grundlegend verändert. Diese Veränderung, die wünsche ich dir, so wie Zachäus sie auch erlebt hat. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lass uns dazu aufstehen.